Hallo und herzlich willkommen zum 568. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören.
Hallo Alex und hallo Hörerinnen und Hörer.
Ja, wir wollen über das neue Mario und Luigi Brothership sprechen, das am 7. November für die Switch erschienen ist. Also jetzt gut vor 3 Wochen ungefähr. Nicht ganz, also wenn der Podcast erscheint, so ungefähr 3 Wochen. Haben uns halt die Zeit genommen, das Spiel auch zu spielen, logischerweise. Es ist das erste Mario und Luigi seit 2018, also seit ungefähr 6 Jahren.
Mhm.
Also das war damals Bowser's Inside Story plus Bowser Jr.'s Journey bzw. Abenteuer Bowser. Ich weiß gar nicht, wie der Untertitel im Deutschen war. Also Abenteuer Bowser plus, hieß es da auch Bowser's Juniors Reise oder Bowser Juniors Journey?
Ich glaube ja, es hieß einfach Bowser Juniors Reise.
Okay. Auf alle Fälle, das war das letzte, das damals 2018, also es ist nur in Japan 2018, sollte man vielleicht dazu sagen, weil es damals Ende Dezember, am 27. Dezember in Japan erschienen ist. Deswegen kam das dann in Nordamerika bzw. Europa erst im Januar raus. Ich glaube, also in Europa war es dann am 25. Januar 2019 erst der Fall.
Mhm.
Deswegen sind es nicht ganz 6 Jahre, aber es ist schon ein langer Zeitraum, muss man sagen,
ja.
Der da vergangen ist.
Ist auch, glaube ich, und wahrscheinlich das letzte offiziell von Nintendo, glaube ich, offiziell gepublishte 3DS-Spiel könnte, glaube ich, sein, weil da war ja schon die Switch ja auch schon lange draußen.
Das könnte sogar sehr gut sein, dass das letzte von Nintendo selbst veröffentlichte 3DS-Spiel war. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Aber ja, hast recht, das könnte sogar sehr gut sein, dass das so der Schlussstrich war. Es war ja so gesehen auch der Schlussstrich damals für Alpha Dream. Stimmt natürlich nicht ganz. Sie haben ja dann noch an einem Mobile-Spiel im 2019 eins veröffentlicht und durften noch mit Sega zusammen, für Sega, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in Tokio da, also das Tokio, mitentwickeln. Also Sega war der Hauptentwickler, sehr weit mitentwickelt. Aber das war's ja dann für das Studio Alpha Dream, die ja dann geschlossen wurden.
Genau.
Und die haben ja schon zu der damaligen Zeit etwas geschwächelt, weshalb sich vielleicht erklären lässt, dass die letzten beiden Mario und Luigi Spiele, man muss ja sagen, dass das Studio von Anfang an diese Reihe betreut hat. Hat dann bei ein paar Spielen auch Unterstützung bekommen, bei Dream Team war Good Feel mit beteiligt und beim Remake von Abenteuer Bowser Assessed.
Mhm.
Aber auf alle Fälle, das Studio ist halt dann geschlossen worden. Gibt es seit 2019 nicht mehr. Ich glaube, 2019 war vorbei. Ja, genau, 2019.
Genau.
Und ja, wenn man jetzt genau hinschaut, merkt man, die letzten beiden Mario und Luigi-Spiele waren Remakes. Einmal vom allerersten, von Superstar Saga und dann von Bowser's Abenteuer. Also Abenteuer Bowser. Ich verstehe nicht ganz, warum so Partners in Time da übersprungen haben bei den Remakes.
Ja.
Hätte sich vielleicht ein bisschen eher angeboten,
ja,
aber wäre
stimmt.
Schon Grund.
Also was ich eventuell vermuten kann, ist, weil ja allgemein gesagt wurde, dass Abenteuer Bowser so der so als der beliebteste Teil damals so bis dahin gezählt hat, würde ich sagen, aber ich weiß nicht so recht, ob dann halt ein Remake, wo schon die Switch schon draußen war, dass das halt noch irgendwie retten hätte können.
Ja, ist die gute Frage. Also ich glaube, es ist, also Abenteuer Bowser ist das bestverkaufte Mario-Rollenspiel, also Mario-Rollenspiel allgemein. Alle rein, über, auch Paper Mario und so übergreifend, ist das bestverkaufte. Aber schon 2015 kam mit Paper Jam damals das letzte wirklich neue, wenn man jetzt Remakes mal nicht mitzählt, weil es ja Remakes sind, auch wenn sie erweiterte Remakes sind, war dann 2015 mit Paper Jam eigentlich die Reihe vorbei. Das heißt, knapp 9 Jahre mussten jetzt Fans von Mario und Luigi auf einen neuen Teil warten. Und hier gibt es dann die Besonderheit, natürlich braucht man ein neues Studio, weil Alpha Dream ist ja nicht mehr da. Deshalb ging die Entwicklung an Acquire.
Beziehungsweise muss man natürlich auch noch sagen, es sind auch einige ehemalige Alpha Dream Mitarbeiter da schon auch involviert gewesen jetzt auch. Ich glaube, die sind genau. wahrscheinlich es wird dabei. Auch
Acquire wird auch zum Teil als einer der Nachfolger von Alpha Dream gesehen, weil die einige der Angestellten aufgefangen haben, nachdem das Studio geschlossen wurde.
Ja.
Acquire kennt man, glaube ich, vor allem für die beiden Octopath-Traveler-Spiele.
Genau.
Ich glaube, die anderen Spiele von denen sind mal abgesehen vielleicht von der Way of the Samurai-Reihe und von Tenchu. Das waren so die Frühwerke des Studios. Weitgehend eher unbekannt. Also klar, sie haben auch noch sowas wie Akiba's Trip und Akiba's Trip Undead and Undressed gespielt, aber das sind eher so nischige Spiele. Und auch ein Wizardry-Teil, der glaube ich nie außerhalb Japans erschienen ist. Oder doch, siehst du, die PS3-Version kam sogar nach Europa von dem Wizardry-Spiel. Aber es sind halt jetzt nicht die großen Namen. Octopath Traveler dürfte, glaube ich, die meistgeläufiger sein.
Ja, denke ich auch.
Und jetzt haben sie halt, ich denke auch, weil eben von Alpha Dream Mitarbeiter dort beteiligt waren, sie die Entwicklung für Mario und Luigi Brothership bekommen. Vielleicht auch aufgrund ihrer Erfahrung mit den Octopath Traveler Spielen, da haben sie ja gezeigt, dass sie solche Rollenspiele können. Ja, genau. Und ja, jetzt mal die Frage an dich. Wie ist deine Erfahrung mit der Reise? Hast du dir mal an, das ist ja nicht das erste Mario Spiel
gespielt. Absolut. Eigentlich könnte man sagen, habe ich alle Spiele der Serie schon gespielt, nur halt nicht alle durchgespielt. Also durchgespielt habe ich die ersten drei Teile, also halt Superstar Saga, Partners in Time, also zusammen durch die Zeit und Abenteuer Bowser. Weil die haben mich damals schon von ihrem Ideenreichtum und dem Humor damals schon seit dem Game Boy Advance schon so begeistert, auch wenn ich tatsächlich erst den nachgeholt habe. Ich hatte erst mit Zusammen durch die Zeit angefangen. Aber dann irgendwie die zwei 3DS-Teile danach, die konnten mich dann irgendwie nicht mehr so wirklich begeistern. Sie waren noch ganz okay, nette Spiele, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt noch dann den Reiz gefunden hatte, die durchzuspielen. Also vor allen Dingen dann Paper Jam, Bro, man hat versucht, dieses das Paper Mario Franchise da ein bisschen mit reinzubringen, aber ich fand irgendwie, das hat halt an vielen Stellen nicht so funktioniert, weil vieles hat doch dann an der Innovation von früher gefehlt, meiner Meinung nach.
Ja. Ich muss sagen, ich habe nicht alle Teile der Reihe gespielt. Partners in Time habe ich zum Beispiel nicht gespielt bisher. Außerdem habe ich Paper Jam nicht mehr gespielt. Dream Team, muss ich sagen, hat mich auch nicht so abgeholt. Gespielt habe ich es aber nie beendet. Ja. Superstar Saga ist ein Top, also richtig gutes Spiel, genauso wie Abenteuer Bowser, die finde ich beide großartig.
Ja.
Partners in Time würde ich gerne mal spielen, ehrlich gesagt, ja, aber da gab es bisher keine Gelegenheit.
Ja. Das Besondere ist ja da der Kniff, weil sie da ja die Babys von Mario und Luigi damit ja haben und dadurch die Kämpfe und allgemein, dass dadurch ein bisschen sich nochmal tiefgreifender spielt, würde ich sagen.
Ja, der kann ich mir gut vorstellen. Also deswegen, also ich glaube, das wäre auch, könnte auch ein sehr, sehr interessantes Spiel sein. Das wäre auch ein Teil Spiel, das ich mir auf der Switch wünschen würde oder auf der Switch 2 dann. Gar nicht mal als Remake oder so, sondern die müssen sich einfach mal überlegen, wie sie solche Spiele auf die Konsole bringen im Nintendo Switch Online Service oder sowas. Ich meine, die Castlevania-Spiele haben es jetzt, also die Castlevania Domino's Collection hat jetzt gezeigt, dass es geht, dass man 3DS-Spiele auf oder DS-Spiele auf die Switch bringen kann oder auf Heimkonsolen bringen kann.
Ja, und ich meine auch, das wird auch, glaube ich, nicht so das Problem sein, glaube ich, bei dem Spiel jetzt vor allen Dingen, weil Touchscreen, glaube ich, nutzt das, glaube ich, gar nicht, glaube ich, oder Mikrofon. Es ist rein mit Tasten wird das gesteuert.
Ja, aber es gibt ja die zwei Bildschirme.
Und ja, das kann man, gut, das kann muss man schauen, aber sonst.
Ja, wie gesagt, bei Castlevania haben sie es gut gelöst, weil du halt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, das, wie du die siehst.
Mhm.
Und das könntest du hier genauso lösen, mit einer Taste vielleicht, die dann dafür sorgt, welchen Bildschirm du als Hauptbildschirm groß dargestellt hast, mhm. während der andere klein dargestellt wird. Aber gut, ist ja so, soll gar nicht das Thema des Podcasts sein. wir haben auf alle Fälle beide, wir kennen die Reihe und jetzt natürlich haben wir uns auch das Neue angeschaut, das ja das erste für Heimkonsolen ist. Die anderen waren ja alle auf Handhelds.
Genau.
Das war ja so die Trennung, die eine Zeit lang da war zwischen Paper Mario und Mario und Luigi. Für Mario war die Heimkonsolenreihe und Mario und Luigi die Handheld-Reihe, bis dann Paper Mario auch einen Handheld-Ableger bekommen hat. Das müsste Sticker Star
genau, sein. Genau, ja, das war Sticker Star, ja.
Genau. Davor gab es ja halt diese klare Teilung. Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht komplett täusche, müsste ja auch Sticker Star war auf dem 3DS.
Ja.
Aber ich meine, das kam auch erst, doch, nee, stimmt, es kam sogar vor dem letzten Teil von Mario und Luigi. Ich hätte gesagt, es kam danach, als die Reihe schon am, ja, nicht mehr wirklich präsent war, aber nein, es kam danach erst, ja. Aber gut, es ist, wie es ist jetzt. Wir haben jetzt das erste Mario und Luigi auf einer Heimkonsole, was einfach daran liegt, dass Nintendo halt nicht mehr trennt zwischen Heim und Konsole und Handheld. Wir haben ja die Switch als Hybrid-Konsole.
Ja.
ich würde sagen, wir reden jetzt mal über Mario und Luigi Brothership, das neue. Das, ja, muss sagen, schon mit einem recht witzigen Intro anfängt.
Ja, absolut. Wo man jetzt erstmal nicht denken könnte, dass daraus ein großes Abenteuer entsteht.
Nein, ganz genau. Und letztlich werden Mario und Luigi halt durch ein Portal in eine andere Welt gezogen, die heißt Connectania, zumindest in der deutschen Version. Ich habe mir jetzt die englischen Namen nicht angeguckt oder die japanischen. Also nicht wundern, wir gehen jetzt wirklich auf die deutsche Version hier ein. Also sie kommen nach Connectania, das ist eine Welt, also ganz kurz nur die ganz grobe Story, wir wollen nichts in irgendeiner Weise spoilern oder sowas. Die Welt ist mehrere Inseln zerbrochen, als der Connectabor, das ist ein riesengroßer Baum, der die Inseln verbunden hat und mit dieser Energie, ich glaube Connector heißt die Energie.
Ja, genau.
Ich bin mir ganz sicher. Versorgt hat und der ist halt eingegangen, der Baum, und daraufhin ist die Welt zerbrochen und die verschiedenen Teile sind halt, schwimmen jetzt als einzelne Inseln im Meer rum. Ich glaube, das Meer hat sogar einen Namen, aber ich komme gerade nicht mehr drauf.
Ja, ich glaube, das ist auch, glaube ich, es ist halt in vier Sektionen eingeteilt und die haben alle verschiedene Namen. Ich glaube, eins heißt genau. Chlorophyllmeer oder Chlorummeer, irgendwie sowas in der Art, ja, aber...
es sind alles so Wortspiele,
ja, auf alle genau. Fälle.
Es sind aber fünf Regionen, glaube ich, in die das eingeteilt sind,
okay.
Also fünf so Meere, die wiederum alle verschiedene Strömungen haben und auf diesen Strömungen schwimmen halt dann diese Inseln, die man entdecken muss, um dann hinzufliegen mit der Kanone. Da muss man sie, also im Endeffekt ist die Aufgabe von Mario und Luigi, die helfen Cornetta, das ist die, sei die Betreuerin von Capitabora, das ist eine Schiffsinsel, auf der ein neuer Connectabor, also dieser Baum gewachsen ist. Der dient hier als Segel. Und mit diesem Schiffsinselbaum segeln wir halt jetzt als Mario Luigi mit Cornetta durch die Welt und Quatz, der kein Schwein ist.
Ja, er betont das nicht einmal, sondern sehr häufig im Spiel.
Ja. Müssen halt jetzt zu den verschiedenen Inseln, um die dann wieder mit der Schiffsinsel halt zu verbinden. Und dafür müssen wir halt diese Leuchttürme erreichen. Das ist so die grobe Aufgabe. Natürlich läuft nicht alles, wie es soll. Die Inseln sind ja abgeschottet, die sind erstmal überrascht, dass überhaupt neue Leute da hinkommen. Dann gibt es immer Probleme auf der Insel, die gelöst werden sollen. Auf der einen Insel ist zum Beispiel der Baum eingegangen, durch den man den Leuchtturm erreicht. Jetzt muss man natürlich erstmal die Probleme lösen, die dafür sorgen, dass der Baum wieder wächst. Alles sehr kurzweilig. Also ich muss sagen, für die ersten Inseln braucht man gar nicht sonderlich lange. Also jetzt pro Insel meine ich jetzt.
Mm.
Man kehrt allerdings auch auf die Inseln zurück. Entweder weil man halt gucken will, was es da Neues gibt, weil sobald die Inseln verbunden sind, verändern die sich auch, weil sie ja wieder diese Energie bekommen.
Genau, dann öffnen sich neue Wege, dass man an Bereiche kommt, die man vorher noch nicht erreichen konnte.
Ganz genau. Und außerdem kann auch storymäßig es zu Änderungen kommen. Den ersten Boss trifft man zum Beispiel auf einer Insel, die man bereits wieder verbunden hat, aber erst nachdem man andere Inseln verbunden hat.
Genau.
Und dann erst das Ereignis ausgelöst wird. Und das ist auch, funktioniert auch wirklich gut so. Also man hat dadurch einen Grund, auf die Inseln zurückzukehren, wenn man eben neue Möglichkeiten hat, dort sich umzuschauen. Irgendwann sind die Inseln trotzdem abgeschlossen. Was aber nicht heißt, wenn ich trotzdem nochmal hin zurückkehrt. Da werden wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Erwähnt sei noch natürlich, es gibt natürlich auch wieder Antagonisten, also die nichts Gutes im Sinn haben. Es gibt so 5 große Leuchttürme, vier große Leuchttürme waren es. Ich glaube, 4 waren es. 4,
ja.
Die halt so die Hauptleuchttürme sind, die natürlich auch wieder angeschlossen werden sollen und die wurden halt auch erobert. Es gibt natürlich Bösewichte, die man auf der Nintendo-Seite auch so grob einsehen kann. Das ist Steckdoof und die Ausfallbrigade, die haben sie auch schon in einem Trailer gezeigt. Zu denen wollen wir jetzt aber gar nicht viel sagen. Es sind halt so
die typischen Mario-Bösewichte halt.
Ja, 4 Schurken, die alle so ein bisschen an Elektrogeräte angelehnt sind, was aber bei dieser Welt allgemein der Fall ist. Und natürlich spielen auch bekannte Mario-Figuren eine Rolle, wie die Toads, Peach und Bowser. Die dürfen ja nicht fehlen, ist ja irgendwo logisch. Ja. Genau. Und ich würde sagen, viel mehr wollen wir jetzt zur Geschichte gar nicht sagen. Wir könnten aber direkt aufs Gameplay eingehen.
Mhm.
Was wir vielleicht noch erwähnen können, ist natürlich der Humor des Spiels, der ja eine wichtige Rolle spielt.
Ja.
Meinst du, dass der Humor mithalten kann mit den vorherigen Teilen?
Ja, absolut. Ich finde, man hat das wieder sehr gut eingefangen, finde ich. Auch in Kombination mit der Thematik des Verbindens und den ganzen Anspielungen.
Ja. Kann ich dir nicht so zustimmen. Also ich mag das auch wieder sehr gerne. Es ist ein sehr charmantes Spiel, es hat einen sehr charmanten Humor. Auch die Interaktion zwischen Mario und
Luigi. Ja, ganz genau. Ganz genau.
Das ist super. Auch wenn sie nur landen auf der Insel, werden ja mit der Kanone rübergeschossen. Und die Landung auf jeder Insel ist ja ein bisschen anders. Und allein da schon die Interaktion zwischen den beiden ist schon witzig.
Ja.
Also das haben sie wirklich, toll umgesetzt, muss ich sagen. Und auch sonst, es ist halt einfach viel diesen Slapstick-Humor auch wieder drinnen. Und halt dieses ganze Thema Mario und Luigi, ich meine, das Ding heißt Brothership, das ist natürlich auch eine Anspielung darauf, wie wichtig diese beiden Brüder und die Zusammenarbeit der beiden Brüder ist. Was sich auch im Gameplay dann wiederum zeigt.
Ja.
Grob kann man sagen, wir erkunden halt diese Inseln, lösen dabei kleinere Aufgaben und nutzen halt auch die Fähigkeiten von Mario und Luigi. Und da ist wieder interessant, dass Luigi halt auch Anweisungen gegeben werden können, weil vorwiegend steuern wir ja Mario, dem Luigi nachläuft.
Mhm.
Aber wir können Luigi anweisen, bestimmte Sachen zu machen, zum Beispiel Steine kaputt zu kloppen oder Luigi-Münzen einzusammeln, während wir die Mario-Münzen einsammeln. Solche Sachen. Oder halt auch Objekte zu tragen. Eine Besonderheit ist die Luigi-Idee. Luigi-Ideen.
Ja.
Magst du kurz das?
Ja, genau. Wird mit einer interessanten, lustigen kleinen Cutscene eingeleitet, die man ja auch schon aus dem Trailer kennt. Ich habe mittlerweile auch schon so überlegt, weil es erinnert mich so ein bisschen auch an das, was wir vor kurzem hatten, Miles Edgeworth Investigations und seiner Logikideen, die er da hat.
Ja,
ob er sich da abgeguckt hat, wer weiß. Jedenfalls wird das dadurch eingeleitet, dass er dann halt auf eine Idee kommt, wie man beispielsweise ein gewisses Rätsel löst oder was man, glaube ich, auch im Trailer gesehen hat, wie er versucht, an so eine Barriere sich hindurch zu zwängen, um dann halt für Mario dann diese zu öffnen.
Ja, auch alles sehr lustig inszeniert.
Ja.
Und die Luigi-Idee spielt sogar in den Bosskämpfen eine
Stimmt,
Rolle, weil
ja
auch da kann Luigi dann aufgrund dessen, also Luigi beobachtet den Boss oder die Umgebung, entdeckt etwas und dann kann es sein, dass in bestimmten Situationen während dem Bosskampf Sonderangriffe für Luigi zur Verfügung stehen. Natürlich muss da trotzdem wieder interagiert werden, auch mit Mario, da, aufs Kampfsystem gehen wir gleich genauer ein. Und das kann dann besonders harte Treffer oder Vorteile mit sich bringen, wenn wir das geschaffen. Finde ich eine sehr schöne Sache, muss ich ehrlich sagen. Luigi wird dadurch nochmal hervorgehoben. Ja. Was in der Mario und Luigi-Reihe gar nicht so selten ist, ist mir aufgefallen, dass Luigi so eine besondere Rolle verliehen bekommt.
Mhm. Also am Anfang eigentlich noch nicht so sehr, aber vor allen Dingen später dann so. Ich würde sagen, so ab Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Also da hat es schon angefangen und dann natürlich spätestens dann mit Dream Team, Bro, wo er dann ja die Träume, wo man dann ja sozusagen seine Träume dann ja besucht.
Genau, ja. Und das ist halt, finde ich eigentlich sehr schön, dass Luigi hier so die auch so eine große Rolle spielt, weil in Paper Mario ist er ja gar nicht wirklich zugegen, außer wenn man ihm wieder begegnet. Und auch in Mario RPG fehlt er ja leider.
Ja, das stimmt.
Aber hier ist er natürlich eng eingebunden. Gilt auch für die Brüderaktionen, die wir immer wieder mal durchführen müssen, um in der Welt voranzukommen. Das kann eine ganz simple Aktion sein, wie Mario hält sich an einem Vorsprung, also es ist kein Vorsprung, es sind so blaue Stangen fest und Luigi kommt von unten und wir müssen halt B drücken, damit Luigi auch dran an Mario zieht und sie beide hochgeschleudert werden. Sieht witzig aus, ist schön inszeniert. Es gibt ja noch ganz andere Brüderaktionen, zum Beispiel, dass es zum Wirbelsturm werden, gemeinsam, um wohin zu kommen, oder dass sie sich in eine Art UFO verwandeln. haben sie ja auch schon im Trailer gezeigt, die verschiedene Sachen. Einsatz von Feuer und Eisblume gibt es ja auch bei als Brüderaktion, die dann in manchen Welten. Man muss halt sagen, sie sind wirklich abhängig von der Welt und von dem Abschnitt, den wir gerade spielen, die Brüderaktion. Aber, ja, sind trotzdem, ich finde, schöne Gameplay-Ergänzungen, die das Ganze nochmal das Erkunden auch auflockern.
Ja, absolut.
Ja. Genau. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, eine zentrale Sache in so einem Spiel sind die Kämpfe.
Ist ja immerhin noch ein Rollenspiel.
Ganz genau. Und hier, muss ich sagen, orientieren sie sich schon sehr stark an den Vorgängern, oder?
Ja, das stimmt. Aber es ist nicht nur sozusagen, sie haben es auch schon ein bisschen erweitert beispielsweise. Es ist ja immer so, dass Mario und Luigi ja zwei Standardangriffe sozusagen haben, nämlich einmal einen Sprungangriff und einmal einen Hammerangriff. Muss man dann halt je nach Gegnertyp entscheiden, was jetzt sinnvoller ist. Beispielsweise ein fliegender Gegner wird man mit dem Hammer eher daneben schlagen als mit dem Sprung. Und das Besondere ist hierbei, dass früher halt nur jeder Bruder die Aktion einmal halt ausgeführt hat. Und diesmal ist es jetzt so, dass man die sozusagen kombinieren kann, sondern dass der eine Bruder erstmal angreift und dann der zweite sozusagen bei einem Folgeangriff unterstützend nochmal eingreift.
Genau. Und das ist halt, ich muss sagen, anfangs musste ich mich wieder dran gewöhnen.
Mhm.
Besonders daran, dass für Mario und Luigi halt der unterschiedliche Knöpfe benutzt werden. Ja. Mario ist A, Luigi ist B. Und das, ich fand es immer ein bisschen verwirrend, dass ich Luigis Aktionen, wenn ich sage, er soll die Sprungattacke einsetzen und den Gegner auswählen, trotzdem mit A bestätige, dann aber, um seine Aktion einzuleiten, den B-Knopf drücken muss. Und da passiert es mir oft, dass ich trotzdem A drücke.
Ja, das passiert mir auch sehr oft leider. Es war auch früher tatsächlich nicht so. Früher konnte Luigi auch seine Aktionen halt mit B auch auswählen. Das,
das fände ich
verstehe ich halt auch nicht. Gesagt. Ja, verstehe ich halt auch nicht so ein bisschen, warum man das halt so geändert hat.
Ja, weil das ist ein bisschen schade, weil da hätte tatsächlich auch diese das weitergeführt werden können. Erstmal von den Vorgängern, aber auch von einfach diese das halt Luigi ist B, Mario ist A. Klar, ja. B ist zurück, A ist weiter. Wenn ich jetzt eine Aktion ausgewählt habe, die nicht auswählen will, drücke ich B, um zurückzugehen. Hätte man auch anders lösen können.
Ja.
Ich kann verstehen, warum es so ist, aber wie gesagt, das kann schon ein bisschen verwirrend sein. Man gewöhnt sich aber nach einiger Zeit dran, muss man sagen.
Genau.
Ja. Ansonsten gibt es natürlich auch die Spezialangriffe. glaube, die nennen sich Partneraktionen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also das Übliche, wir haben Lebenspunkte, wir haben BP. Und für BP, also für Spezialangriffe müssen wir halt BP verbrauchen, die wir erst mit der Zeit erlernen. Ich finde sogar, es dauert eine ganze Weile, bis man die erste Aktion erlernt. Also es ist wirklich, es ist wirklich schon recht lange, in der man nur diese Standardangriffe mit Sprung und Hammer hat. Und auch den Hammer hat man ja nicht von Anfang an.
Ja.
Also das kommt alles erst mit der Zeit. Dadurch hat man aber auch immer eine gewisse Entwicklung. Und was man hier auch erwähnen sollte, ist, wie ich finde, dass eigentlich relativ schnell oder häufig Levelaufstiege kommen.
Ja, also das stimmt.
Also es ist nicht so, dass man jetzt, was weiß ich, nach jedem dritten Kampf aufsteigt, aber auch nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, es dauert wirklich lange, wie bei einigen anderen Spielen, bei denen man, keine Ahnung, 2 Stunden spielt, bis so ein Levelaufstieg hat. Hier kann es schon sein, dass man nach 4-5 Stunden hat man schon Level 9 erreicht oder sowas. Das ist durchaus möglich. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man gekämpft. Man kann ja Gegner theoretisch auch ausweichen, also versuchen, ihnen zu entgehen, weil man sieht sie ja in der Welt. Wobei man dann riskiert, wenn sie einfach hinten erwischen, dass man mit Nachteil in den Kampf geht.
Genau.
Während wir mit Vorteil in den Kampf gehen, halt, wenn wir auf sie springen oder sie mit dem Hammer angreifen. Und auch wichtig hierbei ist, dass wir nach immer einer bestimmten Anzahl an Leveln einen Rang aufsteigen und dann dürfen wir für diesen Rang zwischen verschiedenen Verbesserungen wählen. Die können wir aber nicht mehr ändern.
Genau, die sind dann festgelegt.
Ja. Und das gilt immer für einen Rang. Das heißt, die 5, die jetzt für den ersten Rang beispielsweise, also den ersten Rangaufstieg freigeschaltet werden, stehen beim zweiten Rang nicht zwingend zur Verfügung. Und da müssen wir halt entscheiden, wollen wir, dass zum Beispiel Marius Lebenspunkte mit jedem Levelaufstieg um 1 steigt? Wollen wir, dass sein Geschicklichkeit mit jedem Levelaufstieg um 1 steigt? Oder wollen wir, dass er 20% mehr Erfahrungspunkte bekommt? Mhm. Nur als Beispiele jetzt.
Ja, ich finde, das macht immer so ein bisschen auch so eine eigene Komponente sozusagen rein, weil die beiden Brüder sind ja sozusagen ein bisschen festgelegt auf ihre Werte, weil während Mario ja eher den offensiveren Part hat, was auch in den Werten angeht, ist Luigi ja eher der defensivere. Und dann kann man das sozusagen dann nach seinen Vorlieben dann halt anpassen.
Ganz genau. Dafür ist es halt auch gedacht, wird auch hingewiesen im Tutorial, allerdings halt auch darauf, dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Genau.
Dass die dauerhaft bestehen. Deswegen sollte man sich das gut überlegen. Ich habe bei beiden für den ersten Rang übrigens ausgewählt, dass sie 20% mehr
Erfahrungspunkte bekommen. Ja, habe ich auch gemacht.
Weil das ist für mich ein mächtiges Talent.
Ja.
Interessant finde ich übrigens auch den Attributswert Bart. Ich weiß immer noch nicht, wofür der steht.
Den gibt es ja eigentlich auch schon die ganze Serie über. Der steht dafür, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass man tolle Treffer, also sagen kritische Treffer bei den Gegnern macht. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt auch noch ist, aber früher war es auch so, dass man, je höher der Bartwert ist, einen Rabatt bei den Läden bekommt. Aber das habe ich irgendwie bisher nämlich noch nicht bemerkt.
Okay.
Ich weiß nicht, ob sie das nämlich hier rausgemacht haben, aber früher hat man da auch noch dann halt einen Rabatt in den Läden bekommen für den Bartwert.
Okay, also das siehst du, jetzt habe ich noch gar nicht so jetzt gemerkt. Mhm. Aber gut, das macht natürlich Sinn. Dann hat er wenigstens auch einen tieferen Grund, der
Bartwert. Ja.
Ja, nee, das ist schön. Das passt ja sehr gut.
Ja, deswegen kann es auch sehr gut vorkommen, wenn man merkt so, wow, Luigi macht aber ganz schön viele von denen, weil der Wert ist ja bei ihm ein bisschen höher wahrscheinlich, dass er den levelt als Mario.
Ja. Ich mag sowas halt. Das zeigt halt auch wieder den Witz der Reihe.
Genau.
Ja. Genau. Gibt es noch was zu den Kämpfen zu sagen? Wir haben die Bosskämpfe schon erwähnt. Die sind, finde ich, sehr schön gestaltet. Also ich mag die Bosskämpfe bisher. Ich habe noch nicht das Spiel noch nicht. Ich sage ganz gleich, ich habe es noch nicht durchgespielt, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich auch noch nicht.
aber ich mag die bisherigen Bosskämpfe wirklich gerne. Und die sind auch sehr, sehr witzig inszeniert wieder, muss man sagen. Ja. Dann, was gibt's noch? Es gibt Nebenmissionen. Also wirklich so richtige Nebenquests, die wir bekommen, die auch nach einiger Zeit je nach Storyfortschritt ablaufen können und dann nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, kriegen wir Nebenmissionen so. Sollten wir sie auch erfüllen und auch mal aufpassen, wie kriegen wir neue? Glücklicherweise entstehen dafür drei Charaktere auf der Schiffsinsel, die Hinweise darauf geben, dass neue Aufträge verfügbar sein könnten. Das heißt, wir müssen jetzt nicht jedes Mal, wenn wir einen Story-Fortschritt erzielt haben, einfach erstmal jede Insel besuchen, um nachzuschauen, ob es da irgendwas gibt. Glücklicherweise wird es auf der Karte angezeigt.
Genau.
Wir können auch einfach mit den dreien lauschen und dann erfahren wir schon kriegen wir Hinweise, auf welcher Insel es sich lohnen würde, mal nachzuschauen. Finde ich eine sehr schöne Funktion.
Ja.
Ist es schwerer, was zu verpassen oder sondern so ist es eher unwahrscheinlich, was zu verpassen. Außerdem kann man Aufträge bekommen, das sind aber vorwiegend die dann verknüpft mit dieser Ausrüstungsherstellung, weil wir können eigene Ausrüstung auf dem Schiff nach einiger Zeit herstellen lassen. Also wir kaufen das im Laden, aber es gibt auch Ausrüstung, die hergestellt werden kann, die wir dann einmalig erhalten und danach dann normal kaufen dürfen. Dafür brauchen wir Materialien, die wir vorwiegend in Kämpfen erhalten. Also eher automatisch. Ist jetzt nichts groß Besonderes, aber es ist eine nette Ergänzung.
Ja, ich finde vor allen Dingen auch allgemein zu den Aufträgen ein guter Aspekt, weil das Spiel ja ums Erkunden geht und wir fahren ja mit der Connect Tabor. Ja, genau, die Schiffsinsel. Ja. Den Namen musst du immer erstmal überlegen, hat man jetzt einen richtigen. die braucht ja teilweise so ein bisschen eine Zeit um, wenn man halt mal fährt und dann halt eine Insel macht und zu der wieder, also halt eine neue Insel beispielsweise, aber erst halt die erkunden will sozusagen. Und dann ist das eigentlich eine interessante Sache sozusagen als Lückenfüller beispielsweise, wenn man halt diese, oder sagen wir es mal eher so besser gesagt, halt eine nächste Insel finden soll als Ziel. Und dieses Schiff braucht ja dann ein bisschen, um dahin zu kommen, bis man diese Insel entdeckt hat. Und da ist das dann praktisch, dass man dann halt beispielsweise diese Nebenmissionen absolvieren kann oder halt allgemein nochmal nach neuen Pfaden Ausschau halten kann.
Genau. Ja. Finde ich auch, es ist sehr schöne eine Ergänzung einfach und Beschäftigung dann auch in dem Sinne. Die auch oft, wie ich finde, mit ganz witzigen kleinen Nebengeschichten verbunden sind.
Ja, das stimmt.
Ja. Und das, was auch wiederum den
Wollte ich nur noch sagen, was das dann halt so ein bisschen auch mildert, dass man sozusagen halt festgelegte Pfade hat und nicht wie beispielsweise man sich's vorstellt wie in The Legend of Zelda The Wind Waker, wo man dann halt eine ganz freie Seekarte hat, wo man dann halt hinsegeln kann. Aber genau, so ist das halt in Ordnung, finde ich.
Ja, wir folgen den Strömungen im Endeffekt. Wir dürfen eigentlich nur auf der Seekarte entscheiden, ob wir zu einer anderen Strömung wechseln wollen. Das, was nur an bestimmten Punkten möglich ist.
Genau.
Ja, finde ich aber, wie gesagt, auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Was ich noch erwähnen wollte, sind die Charaktere, weil die ja die Nebenquests auch eine wichtige Rolle spielen. Ich mag die Charaktere, auch die Nebencharaktere jetzt. Also nicht nur Cornetta oder Watz, sondern auch halt die auf den Inseln dann, wie Hamaria oder so.
Haben tatsächlich viel mehr Tiefe, als man eigentlich denken würde.
Ja. Und das finde ich sehr schön. Natürlich sollte man jetzt hier keinen, was weiß ich, erwarten, Metaphor, Ray Fantasio, Persona,
ja.
Final Fantasy oder so.
Aber für Mario ist das schon wirklich, finde ich, deutlich mehr, als man sonst das hat. Also es kommt schon sehr an ein Paper Mario, wie ist der deutsche
Legende vom Eon.
Ja, genau. Ich weiß beim englischen Namen. Genau, unter anderem daran kommt das schon ran, finde ich.
Ja, stimmt. Stimme ich jetzt zu. Also das ist, muss ich sagen, Nintendo hat sich da so ein bisschen mit den letzten drei Mario-RPGs, von zwei natürlich Remasters und Remake waren, in dem Bereich nochmal richtig schön Stärke gezeigt. Mario RPG ist auch in der Hinsicht, also bei den Charakteren richtig gut. Paper Mario auch, waren sie ja beide schon im Original, die haben es halt immer bewiesen.
Ja.
Und jetzt Mario und Luigi, das neue, halt auch.
Genau.
Ja. Ich weiß noch genau, als es angekündigt wurde, Mario und Luigi Brothership, da habe ich in den ersten Momenten gedacht, also ich habe sehr früh an Mario und Luigi gedacht, aber ich habe erst gedacht, okay, welches Spiel remaken sie jetzt?
Ja.
Aber dann war eigentlich sehr bald offensichtlich anhand der Szenen, die gezeigt wurden, das wird kein Remake, das wird ein neues Spiel.
Ja. Genau.
Ja. Es gibt ja auch noch im Spiel jetzt die Herausforderungen, beziehungsweise Achievements,
kann man sie auch nennen. Sind sozusagen nicht ganz neu, gab es auch schon, glaube ich, auf jeden Fall in den anderen 3DS-Teilen auf jeden Fall. dass man verschiedene Herausforderungen lösen muss. Manche erfährt man auch sozusagen erst im Laufe der Geschichte, aber manche sind halt so, so typische Sachen wie eine gewisse Zeit ausweichen, eine gewisse Anzahl Münzen sammeln, eine gewisse Zahl Game Over zu gehen. Und dann gibt's noch die allerletzte Herausforderung, die ich tatsächlich sogar gemacht habe, die ich sogar das nochmal ein bisschen spannender, die Kämpfe gemacht hat, weil die hat den lustigen Namen Hosen runter und verlangt, dass man halt ohne Ausrüstung und halt spezielle Kleidungsstücke für Mario in die Kämpfe geht für eine, ich glaube, 300 Mal. Und tatsächlich muss ich gestehen, das ist gar nicht mal so so schwer. Man muss halt nur gucken, dass man halt die Gegner nicht so unbedingt zum Angriff kommen lässt, weil vor allen Dingen Mario, ne, nicht die größte Defensive hat.
Ja, ist aber ein interessantes Archiv.
Ja, also, finde ich auch.
Man muss sagen, es ist ja nicht nur so wie jetzt in den meisten Spielen, wir sammeln damit nicht einfach nur ein Achievement, sondern wir kriegen auch Belohnungen
dafür. Genau.
In-Game-Belohnungen, also wirklich.
Genau.
Wodurch die dann wieder einen gewissen Wert haben, weil wir Items erhalten und so. Und deswegen hat es auch einen Reiz, das wirklich zu erfüllen und zu versuchen, das zu schaffen.
Genau.
Ja. Ja. Haben wir noch irgendwas vom Gameplay jetzt vergessen? Ich bin gerade am Überlegen.
Also eine Sache eventuell noch, dass man halt noch neben den Aufträgen dann halt, wenn man auf die Inseln zurückkehrt, so eine Art Energie sammeln muss. Oder sammeln kann, besser gesagt. Ich weiß aber selber tatsächlich auch noch nicht, was das genau bewirkt, aber...
Die deutlich
da meinst. Deutlich du? Da, ja, genau.
Genau, das ist halt, es ist relativ simpel, dass die erscheinen auf an bestimmten Stellen. Da muss man dann an den Stellen, die leuchten halt mit A dran ziehen und dann kommen 2 bis 4 sind es, glaube ich, immer. Von diesen Deutlichtern, die muss man verfolgen. Wenn man L hält, läuft Luigi auch hinter den Selbstständigen her und versucht, die zu fangen. Es ist relativ simpel, weil sie einfach einem bestimmten Muster folgen.
Genau.
Also es ist nicht so, dass die jetzt einfach vor dir wegfliegen, sondern die haben ein festes Muster, einen festen Bereich, in dem sie langfliegen. Der ist nicht sonderlich groß. Und deshalb sind sie auch immer sehr schnell gefangen. Aber stimmt, die gibt es ja auch noch, die Deutlichter. Die sind ja... die hätte ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. auch weil sie, muss ich ehrlich sagen, auch für mich bisher noch nicht die große Bedeutung
haben. Vielleicht habe ich auch was
verpasst.
Ich glaube auch tatsächlich. Ich glaube, ganz zu Anfang sagt halt der Watz, der die ja sammelt, dass er irgendwas mit denen machen will später. Aber was genau, das verrät er halt nicht.
Genau, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte das jetzt verpasst. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, weil das Spiel einen ja wirklich bei allem an die Hand nimmt.
Ja.
aber dann, ja, vielleicht habe ich es auch wirklich doch verpasst. Ich bin mir da jetzt gerade echt nicht mehr sicher. Aber kann natürlich auch gut sein, dass es am Ende wirklich nur so ein Sammelding ist.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Linie. Dass das halt wirklich vor allem dafür da ist, dass du nochmal was zum Sammeln drin hast. Und dass du dann irgendwann vielleicht auch eine Nebenmission von ihm bekommst, bei dem sie dann eine Rolle spielen.
Oder so.
Ja. Am Ende hängen sie auch mit irgendeiner Herausforderung einfach nur zusammen.
Ja, das kann man vielleicht auch sein, ja. Wenn
man gesammelt hat, kriegt man eine Belohnung.
Ja, wie das gesagt, kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Ja. Aber vielleicht sind die auch noch so. Das ist so eine Zusatzbeschäftigung, die man nebenbei mitnimmt, muss man dazu sagen. Weil es echt, es beschäftigt keine Minute und fertig. Und das sind auch, muss ich auch sagen, noch was, was dazu zählt, sind die, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen, die Rüben-Opas oder so ähnlich heißen.
Ja,
die,
genau. Da habe ich auch noch nicht den Sinn allgemein hinter verstanden, warum da...
Die haben keinen Sinn,
glaube ich. Ja, ich glaube auch nicht. Einfach da kommt so jemand und dann so ein bisschen was erzählt halt, so eine Lebensgeschichte.
Ganz genau, so wie halt so ein Opa, der einen Schwank erzählt und auch immer einen schlechten, aber irgendwo doch lustigen Witz.
Ja.
Das ist halt, da denkst du dir auch so, oh mein Gott, wer sich das ausgedacht hat, ja. Es sind einfach witzige, kurze Dialoge mit denen. Man muss sie halt erstmal finden, wobei sie recht offen sind, jetzt nicht wirklich versteckt, aber man muss halt dann an die Stelle gehen und sie aus dem Boden ziehen. Und dann gibt es halt einen kurzen, lustigen Dialog. Aber einen tieferen Sinn haben sie Meines Wissens nach nicht. Ich glaube, die sind wirklich nur zum Spaß drin.
Ja.
Aber sowas mag ich, wenn so Nonsens-Sachen auch in Spielen verbaut sind. Ja. Gut, aber ich glaube, damit haben wir wirklich alles erwähnt, was jetzt wirklich wichtig ist.
Ja, denke ich
und
auch.
Und ich würde sagen, wir gehen mal rüber zur technischen Seite des Spiels, also zur Präsentation. Erstmal die Grafik. Also ich finde, das Spiel sieht wirklich schön aus.
Ja, finde ich auch. Das ist ein wirklich schöner Artstyle des Spiels.
Ja. Hat so einen Cell-Shading-Look, sehr farbenfroh. Nicht unbedingt super dicken, aber doch sichtbaren Outlines bei den Charakteren, wodurch sie sich von den Hintergründen bewusst abgrenzen, was natürlich, wie gesagt, bewusst absichtlich so gewählt ist, um den ganzen Comic-Look nochmal zu verstärken. Was wollte ich gerade noch sagen? Genau. Das basiert ja alles auf der Unreal Engine 4. Die da benutzt wurde. Was meiner Meinung nach gar nicht auffällt. Also ich mit der Unreal Engine 4 verbinde ich immer ganz andere Spiele. Was natürlich jetzt falsch ist. Die Unreal Engine 3 war immer für diese düsteren Spiele, für so ein bisschen braun-grau-dreckige Spiele, so habe ich immer die Assoziation mit, was natürlich auch nicht stimmt. Es gab auch andere Spiele, die Unreal Engine 4 genutzt haben. Aber da merkt man halt, wie schnell man mit etwas verbindet, sobald es oft dafür genutzt wird.
Aushängeschild sozusagen dann.
Ja, weil einfach viele Shooter das dann genutzt haben, die genauso aussahen. Und sahen nun mal viele Shooter genau so aus, was auch der Technik, der möglichen Technik geschuldet war. Aber Mario und Luigi sehen natürlich jetzt ganz anders aus als so ein typisches Unreal Engine 4 Spiel. Es ist einfach ein meiner Meinung nach wunderschönes Spiel mit sehr viel Liebe zum Detail auch.
Ja.
Tollen Animationen und so. Und es läuft meiner Meinung nach auch flüssig. Also mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass das Spiel ruckelt in irgendeiner Weise.
Ja, mir auch. Ich habe ja noch ein paar Meinungen mal so von anderen gelesen und ich höre da teilweise, dass das so ruckeln würde und ich habe das irgendwie, da denke ich manchmal so, habe ich irgendwas Falsches gespielt oder was anderes? Weil ich habe das irgendwie gar nicht gespürt. Also sei es weder im Dock noch im Handheld, habe ich gar nichts gespürt. Ich muss jetzt dazu sagen, natürlich, das ist natürlich auf der OLED, wo ich es gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der normalen Switch ist.
Also soweit ich weiß, dürfte es kein
Unterschied machen. Denke ich auch mal nicht.
Weil technisch ist ja die OLED eigentlich kaum anders als die normale aus dem Bildschirm. Es kann natürlich sein, dass der bessere Bildschirm dafür sorgt, dass dir gewisse Animationen bzw. Darstellungen nicht so ruckelig auffallen. Das ist durchaus möglich, dass
der
schlechtere Bildschirm dafür sorgt, dass manche Sachen, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Ja. Da musst du schon, glaube ich, ein sehr gutes Auge für haben, beziehungsweise die Versionen direkt nebeneinander legen, um das aufzumerken. Ja,
denke ich auch.
Allerdings muss man halt auch immer sagen, dass das persönliche Empfinden dabei eine große Rolle spielt. Manche nehmen 60 Frames, den Unterschied zwischen 60 und 50 Frames sofort wahr, andere erkennen nicht mehr den Unterschied zwischen 30 und 60 Frames. Mhm. Das ist, was ja viele dabei unterschätzen, bei dieser Diskussion, die oft ja auch um diese Framezahl sich dreht, weil viele auf 60 oder pochen und so. Natürlich ist 60 immer besser, sage ich auch, keine Frage. Aber es fällt nicht jedem auf. Mhm. Das ist einfach der Punkt. Es gibt genug Menschen, die diesen Unterschied schlichtweg nicht erkennen können und denen auch leichtes Ruckeln in einem Spiel einfach nicht auffällt.
Ja.
Das ist einfach die persönliche Beschaffenheit der Augen und so weiter, der Sicht. Und das muss viel häufiger bei sowas auch bedacht werden. Deswegen können wir hier auch nur aus unserer persönlichen Sicht natürlich berichten.
Man kann das jetzt halt schlecht als allgemeinen Kritikpunkt vorhalten.
Ja, deswegen. Also ich finde, das Spiel läuft wirklich flüssig. Wenn Ruckler drin sind, dürften das eher so kleine Mikro-Ruckler sein, die kaum auffallen und schon mal gar nicht das Spiel den Spielspaß beeinträchtigen in irgendeiner Weise.
Genau.
Definitiv nicht. Auch was auch meiner Meinung nach wirklich erwähnenswert ist und erwähnt werden sollte, ist die Musik.
Absolut.
Finde ich toll. Ja. Sehr verspielt, sehr abwechslungsreich. Es gibt auch eine Szene, die ich hatte, da muss ich ehrlich sagen, hat mich die Musik sogar fast an Final Fantasy erinnert, weil die so ein bisschen, ja, ich würde sagen, düster, tragischen Klang hatte. Und trotzdem dieses Verspielte dabei geblieben ist.
Allgemein also so ein
unterschwelliger...
schon. Ja. Da wollte ich noch sagen, allgemein das Kampf, es ist das allgemeine Kampfthema, so das ist so ein typisches, typisches Lied, wo man dann halt mitsummt und so ein bisschen mitgeht dabei, wie das schon immer so in der Serie war.
Genau. Und da muss ich halt sagen, der Soundtrack, der ist wirklich, wirklich gut. Zumindest einen der Komponisten, Hideki Sakamoto, kann man eventuell kennen. Hat zum Beispiel bei Smash Bros. Spielen schon mitgewirkt. Mhm. Oder damals auch bei Pokémon Mystery Dungeon.
Ah, okay.
Explorers of Sky war das, glaube ich, der Teil.
Und ja, gut, das kann natürlich
Explorers
sein.
Explorers of Time and Darkness da. Also da war er, meine ich,
beteiligt. Ja, das hat auch einige sehr gute Musikstücke.
Ja. Hat auch schon an Yakuza-Spielen mitgewirkt, zum Beispiel. Also die heute Like a Dragon-Reihe. Ist jetzt vielleicht nicht der bekannteste Komponist, aber es sind da ein paar Spiele. Und außerdem noch beteiligt ist Takao Yaseo. Kann ich jetzt nicht sagen, was da im Hintergrund für Spiele stehen, muss ich ehrlich sagen. Habe ich jetzt allerdings auch nicht bewusst nachgesucht, wenn ich ehrlich bin. Weil das dann manchmal auch ein bisschen, so wichtig ist es ja auch nicht.
Ja.
Ich wollte nur erwähnt haben, wer da für die Musik halt verantwortlich war. Wer es interessiert, kann das natürlich dann auch mal nachschauen, für was die beiden noch komponiert haben. Ich finde halt auch, die Musik sorgt halt auch für diese schöne Atmosphäre, die das Spiel hat. Weil das Spiel hat ja schon eine sehr eigene Atmosphäre wieder. Es hat dieses Schiffsthema, das natürlich damit reinspielt, dass man am Meer eigentlich ist, auf Inseln unterwegs ist. Aber gleichzeitig hat jede Insel wieder so ein eigenes, eine eigene Identität, weil jede Insel hat schon, es gibt den Dschungel, es gibt eine Lava-Welt, es gibt eine Eiswelt. Zum Beispiel jetzt nur, also so klassische Sachen. Es gibt auch eine Blumenwelt. Dann die erste Insel, wenn man kommt, Schwankum, die ist sehr felsig, aber halt auch sehr, sehr künstlerisch.
Genau, es sind ja viele Skulpturen da, die da gemeißelt wurden.
Genau. Und da muss ich halt sagen, da ist es halt alles sehr abwechslungsreich. Da auch die Atmosphäre sorgt, ist halt hier sehr gut umgesetzt. Ja. Genau. Ansonsten gibt es dazu jetzt, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen zum Spiel. Deswegen, ich sagen würde, wir kommen da mal zu unserem Fazit.
Ja.
Du darfst gerne anfangen.
Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Also mir hat es bisher sehr viel Spaß gemacht. Ich will es auf jeden Fall durchspielen und wahrscheinlich auch dann halt so gut wie es geht komplett. Und das hatte ich bei den vorherigen Teilen, wie schon gesagt, eher nicht der Fall gehabt. Ich finde, das ist sehr gelungen, der neueste Ableger jetzt von Mario und Luigi, und kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Die zwei, drei kleinen Mäkel, sage ich mal, die kann man entweder halt sich daran gewöhnen oder sind halt nicht so tragisch, meiner Meinung nach.
Ja, kann ich absolut nur zustimmen. Also ich finde, es ist ein wirklich, wirklich schönes Spiel.
Ja.
Macht mir wieder viel Spaß. Ich muss sagen, Paper Jam habe ich ja bewusst übersprungen damals, weil ich schon mit Dream Team nicht so warm geworden bin. Und Paper Jam war ich von Anfang an skeptisch mit dieser Verkopplung von Mario und Luigi und Paper Mario. Und ich bin froh, dass es jetzt wieder ein richtig gutes Mario und Luigi gibt. Ich hoffe, dass Nintendo es schafft, die Reihe damit auch am Leben zu erhalten.
Ja.
Oder wieder zurückgeholt zu haben. Gleichzeitig hoffe ich, dass das auch ein Indikator dafür ist, genauso wie jetzt die Remakes, also Remastered der anderen beiden Rollenspielreihen, dass wir häufiger Mario-Rollenspiele bekommen.
Ja, absolut.
Gerne wieder Mario und Luigi auch. Natürlich. Aber auch Paper Mario ein neues, würde mich freuen.
Ja.
Und was ich sehr richtig, richtig schön fände, wäre, wenn auch die Mario RPG-Reihe dann doch nochmal einen Nachfolger bekommt. Wobei man ja hier ein bisschen sagen muss, dass Mario und Luigi ja indirekt
Der Ersatz dafür war ja.
Ja, so der Erbe war. Paper Mario kam ja zuerst. Paper Mario war ja so der zweite Versuch, nachdem Mario RPG vorbei war, ein neues Rollenspiel zu bringen. Da war ja erst etwas anderes geplant und so weiter. Daraus ist letztlich ist Paper Mario halt gekommen, das erste. Aber das Alpha Dream damals, das Studio, wurde ja von ehemaligen Square-Mitgliedern, unter anderem dem Director von Super Mario RPG, gegründet.
Mhm.
Deswegen würde ich halt sagen, dass das hier in der Hinsicht auch ein gewisses Erbe hat, dieses Spiel. Ja, für Mario RPG. Deswegen mal abwarten. Vielleicht kriegen wir wirklich jetzt alle drei Mario-Rollenspielreihen in einer gewissen Staffelung wieder zurück. Ich würde es begrüßen.
Ja, ich auch.
Aber um nochmal das Brothership zu sagen, sehr, sehr schönes Spiel, macht mir unglaublich viel Spaß. Kann ich jedem, der die bisherige Reihe mochte, besonders die ersten drei Teile, nur empfehlen und auch allen natürlich, die Mario-Rollenspiele mögen.
Genau.
Sollten sich das anschauen. Genau. Ja, damit würde ich sagen, sind wir durch mit dem Thema für heute. Ich hoffe, wir konnten euch Mario und Luigi Brothership näher bringen. Und ich habe mich gerade schon mit dem falschen Namen verhaspelt, weil ich jetzt noch einen kleinen Hinweis habe. Wir haben aktuell ein Gewinnspiel zu Super Mario Party Jamboree. Das hatte ich bereits damals im Podcast angekündigt, hat sich leider ein klein wenig verzogen, der Start des Gewinnspiels. Jetzt läuft es, bis zum 8. Dezember habt ihr da die Chance teilzunehmen. Genauere Details findet ihr bei uns auf der Webseite n-mac.org. Außerdem, also teilnehmen könnt ihr unter anderem dort in den Kommentaren, per Mail, per Instagram, wir haben jetzt einen Instagram-Account, der ist ganz neu, per X, beziehungsweise ehemals halt Twitter, und per Facebook. Da findet ihr auch immer einen jeweiligen Gewinnspielbeitrag auf den einzelnen Social-Media-Profilen und natürlich auf der Webseite alle weiteren Infos zum Gewinnspiel, auch was ihr gewinnen könnt. Genau. Da wünschen wir euch natürlich viel Glück. Und ja, damit kommen wir zum Abschlusssegment unseres Podcasts. Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, ich würde mal sagen, das war gerade die perfekte Überleitung, weil dieses Spiel Super Mario Party Jamboree war bei mir die Woche noch so ein bisschen auch dabei.
Ja, das passt doch.
Ja, genau. Ja, ich habe es noch ein bisschen gespielt, zwei, drei Runden mit Freunden und dann auch noch mal ein bisschen die anderen Modi auch, die ich bisher noch nicht so viel spielen konnte und sind halt auch mal eine tolle Abwechslung. Ich muss auch gestehen, dass noch teilweise, was ich jetzt halt auch im Party-Modus gesehen habe, also Ereignisse, die ich so noch gar nicht gesehen habe, dass am Ende die Option besteht, die aktuelle Münzenzahl für alle zu verdoppeln, wenn man schon über 100 Münzen hat. Also ich glaube, da waren am Ende welche oder einer dabei, der hatte über 300 Münzen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, aber okay. Ja, das sind da so Besonderheiten, die teilweise mal entstehen können.
Ja, wobei ich in den besten Listen schon gesehen habe, es gibt ja diese Online-Bestenlisten.
Mhm.
Und da ist mir schon aufgefallen, dass einige, also man muss sagen, einige Sachen funktionieren wirklich. Die gehen. Zum Beispiel im Endlos-Modus gibt es ja diese einige Minispiele. Da kann man deswegen kann man 9 Minuten oder so als Rekord erreichen in Minispielen. Aber bei anderen Minispielen, wenn die dann 9.999 oder 99.099 Punkte oder sowas haben, irgendwie, es wirkt auf mich einfach unrealistisch. Wenn es dann mehrere hintereinander haben. Bin ich skeptisch, ob da wirklich alles so sauber gelaufen ist, ob es da nicht doch irgendwelche Personen gibt, die jetzt schon rausgefunden haben, wie sie das ganze Ding erschießen können sich. Will ich jetzt niemandem vorwerfen, aber es weckt halt ein bisschen die Skepsis bei mir.
Ja, das stimmt, wirkt dann ein bisschen komisch.
Ja. Ja, was natürlich nichts am Spielspaß ändern soll.
Ja, absolut.
Ist wirklich weil der ist enorm.
Ja, absolut. Ist wirklich eines der besten Mario Party Spiele der letzten Jahre auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, es ist meiner Meinung nach ist es tatsächlich das beste Paper Mario Mario Party seit dem GameCube.
Ja.
Ja. Übrigens haben wir den Podcast 565 drüber gesprochen.
Genau. Da dann noch ein bisschen ausführlicher dann dazu.
Genau.
Ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen, ich weiß, das ist jetzt auch schon irgendwie jeden Podcast der letzten Zeit rede ich über dieses Spiel.
Das ist bei Spielen, an denen man lange spielt, einfach der Fall.
Ja, und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dieses Spiel hat ja jetzt auch schon wieder ein Update bekommen, wo ein neues Feature irgendwie reingebracht ist und ich leider noch die Zeit dazu gar nicht hatte, mir das anzuschauen. Nämlich Age of Mythology Retold mal wieder. Da kam irgendwie so ein Modus, der nennt sich, glaube ich, Arena der Götter. Soll so ein Missionsmodus sein, den man auch kooperativ zusammenspielen kann. Aber ich kam leider bisher noch nicht dazu. Ich bin immer noch in einer der Kampagnen.
Okay. Muss sagen, habe ich gar nicht mitbekommen, dass der Modus gekommen ist. Aber vielleicht ist der für die Xbox noch nicht erschienen, wobei
das
ich denke
kann
eher, dass
es vielleicht sein. Ich denk mal auch.
Ja. Ja, also du bist immer noch in der Kampagne drin.
Ja, also dann aber in der dritten, glaube ich. Ich glaube, es gibt 4 mittlerweile, wenn man halt dieses Premium-Paket oder DLC hat. Da gibt es, glaube ich, halt noch eine extra Kampagne und ich bin bei der dritten, die es halt schon im Spiel gab. Ich glaube, die nennt sich Wiedergeburt von Atlantis, glaube ich. Also die halt nach der normalen ersten Kampagne spielt.
Ja, kann gut sein. Ich habe da irgendwas in Erinnerung, dass es so einen Namen gab bei mir auch im Menü, weil ich bin noch nicht in der dritten Kampagne.
Genau. Das glaube ich, die halt über das Add-on früher halt dazu kam, die Titanen, das Titan-Add-on, was da früher kam.
Ja, kann sehr gut sein. Ich habe damals, muss ich ehrlich sagen, ich habe damals vom Original leider nie die Add-ons gespielt.
Mhm.
Nur das Originalspiel. Ja, also ich nehme mal an, dir gefällt es immer noch
sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Bringt ja viel neue Ideen rein. Vor allen Dingen, ja, weil das ja auch nochmal eine ganz andere Fraktion sozusagen macht, als die drei, die man bisher hat. Weil das sind ja die Atlanter, die sich ja nochmal ein bisschen anders spielen.
Mhm. Ja, ich muss sagen, ich bin ja auch sehr angetan vom Spiel, auch wenn ich es auf Konsole spiele. Ich muss sagen, ich hätte schon manchmal gerne die Maussteuerung.
Okay.
Bin ich ganz ehrlich. Also ich finde, die Controllersteuerung ist wirklich gut umgesetzt, das lässt sich gut spielen, aber manchmal bin ich dann doch so, jetzt hätte ich ganz gerne die Maussteuerung. Ja. Ist aber bei so einem Spiel, glaube ich, normal,
ja,
dass man da so in diese Richtung denkt dann.
Genau.
Ja.
Ja, genau. Aber gut, das wären meine beiden Spiele für diese Woche gewesen und kann okay. Ich an dir weitergeben.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe viel Mario und Luigi gespielt. Mm. Auch in Vorbereitung hierfür. Ich habe auch aber trotzdem noch andere Sachen gespielt, die allerdings jetzt nicht die großen Namen sein dürften. Ich habe zum Beispiel Awaken Astral Blade gespielt auf der PS5. Das ist ein Metroidvania. Relativ typisches Metroidvania mit einer, also die Hauptfigur ist eine Bionik, also kein physischer Mensch, und man wird halt auf eine Insel entsandt, um dort nach einem verschwundenen Untersuchungsteam zu suchen und halt rauszufinden, was mit der Energie, die dort ist, auf sich hat, durch die halt die ganzen Tiere und die Umgebung mutiert ist und so weiter. Ist halt Science Fiction auch.
Mhm.
Ist ein schönes Metroidvania, muss ich sagen. Ist ja nicht perfekt, also gerade in den Sprungpassagen finde ich die Steuerung manchmal ein bisschen zu schwammig. Aber die Kämpfe machen Spaß und das Erkunden ist auch cool. Die Welt ist schön gestaltet, wie ich finde. Also ist ja jetzt nicht alles sonderlich unbedingt neu oder einfallsreich, aber ich finde es halt einfach, sieht schick aus und spielt sich schön. Mhm. Ja, es ist ein schönes Metroidvania für zwischendurch. Man braucht so etwa, je nachdem, ob man jetzt alle Nebenmissionen mitnimmt und so weiter, kann man, denke ich, zwischen 7 und 12 Stunden durchspielen. Schätze ich jetzt einfach mal so. So in der Richtung. Also ich glaube kaum, dass jemand länger als 15 Stunden dafür braucht. Hängt euch auch ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad ab. Da gibt es 3 Schwierigkeitsgrade. Es gibt noch 2 Hilfefunktionen, die einem das Spiel auch nochmal erleichtern. Wenn man möchte, dass zum Beispiel, dass wenn man mehrmals scheitert, dass dann sich der Schwierigkeitsgrad anpasst bei einem Bosskampf. Also dass der Bosskampf leichter wird, die Hauptfigur stärker wird, sowas in der Richtung. Außerdem kann man diese ganzen Sprungpassagen, die es gibt, wenn man will, überspringen, indem dann, wenn man die Funktion aktiviert, ist dann am Anfang einer Sprungpassage ein Portal und mit dem kann man direkt ans Ziel. Dadurch kann man den Fortschritt trotzdem mitnehmen, also die Sachen, die dort versteckt sind, aber muss nicht zwingend diese Sprungpassagen überstehen. Das sind halt wirklich optionale Sprungpassagen. Das ist jetzt nicht, dass man da für den Fortschritt irgendwie lang muss, sondern da sind halt dann irgendwelche Gegenstände, Ausrüstung, Verbesserung oder sowas versteckt. Wie gesagt, es ist ein kurzweiliges, nettes Spiel. Ansonsten könnte ich noch Metal Slug Tactics erwähnen. Es ist nicht ganz das Spiel, das ich erwartet habe, bin ich ganz ehrlich. Habe ich vielleicht auch ein bisschen mich zu wenig darüber informiert gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe halt aufgrund dessen, was ich von dem Spiel gesehen habe, was ich von dem Spiel kenne, schlichtweg ein Spiel erwartet, das ein bisschen in die Richtung Final Fantasy Tactics geht. Das geht es auch in gewisser Weise. Ich gehe halt mit meinem Trupp in Missionen und muss dort die Missionsziele erfüllen. Die Karten sind vergleichsweise klein. Gibt auch ein paar etwas größere, aber ich sage erstmal, sind nicht riesig. Und da muss ich halt dann, wie gesagt, entweder alle Gegner besiegen, bestimmte Gegner besiegen, Leute retten, eine bestimmte Anzahl an Runden überleben, sowas in der Richtung. Es gibt auch immer Nebenziele, zum Beispiel, dass ein Charakter eine bestimmte Anzahl an Gegnern besiegen soll oder dass ein anderer Charakter gar keinen Schaden erleiden soll. Hat auch ein paar interessante Mechaniken, zum Beispiel, desto weiter sich eine Figur in einer Runde bewegt hat, desto größer ist dann das Adrenalin und desto stärker sind Angriffe, beziehungsweise desto leichter kann die Figur feindlichen Angriffen ausweichen und hat dadurch keinen Schaden einstecken. Finde ich interessante Mechanik,
Ja.
muss ich sagen.
Klingt taktisch auf jeden
Allerdings,
Fall.
was?
Klingt taktisch auf jeden Fall.
Ja, genau, es ist taktisch, das ist es auch. Aber das Ganze ist in ein Roguelike verpackt. Das heißt, ich wähle auf der Karte die Missionen aus. Und die Charaktere sammeln auch Erfahrungspunkte, verbessern sich und so weiter. Aber sobald ich dann an einer Mission scheitere, muss ich, sofern ich nicht das aktuelle Gebiet abgeschlossen habe, wieder von vorne anfangen. Ich verliere meinen Fortschritt und muss wieder von vorne anfangen. Wie es halt in Roguelikes ist.
Ja.
Das heißt, es ist im Endeffekt ist es ein Roguelike-Strategiespiel, wenn man so will. Wie gesagt, es ist nicht schlecht, es kann motivieren. Es gibt ein paar Fehler, die mich stören, also auch Bugs tatsächlich. Es gibt zum Beispiel einen Bug, der auftreten kann, dass man dann Gegner, und das ist besonders bei Bossen schlimm, gar nicht mehr treffen kann, dass man ihnen keinen Schaden zufügen kann. Kann aber sein, dass der mit dem Patch mittlerweile auch behoben ist. Der Bug kann ich jetzt so nicht 100% ausschließen. Aber insgesamt läuft das Spiel gut. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett unspielbar wäre oder dass es jetzt schlimm ist. Es ist aber nervig, wenn sowas auftritt, weil dann musst du ja die Mission aufgeben, was natürlich als Niederlage gewertet wird, wodurch du dann deinen ganzen Lauf verlierst. Und wenn das gerade bei einem Boss passiert, ist es halt ärgerlich, weil das ganze Gebiet verloren geht und du halt da vielleicht schon einiges erreicht hast. Ich hätte es ehrlich gesagt lieber ohne den Roguelike-Aspekt. Bin ich ganz ehrlich, besonders weil auch der Schwierigkeitsgrad Metal Slug typisch eher etwas höher ist. Als optionalen Spielmodus hätte ich mir tatsächlich einen Story-Modus gewünscht, in dem ich ohne Roguelike einfach durchspiele. Alle Missionen einfach wie ich will, die Gebiete abschließe und dann, wenn ich scheitere, einfach die Mission neu starten kann und so weiter. Das hätten sie als optionalen Modus, finde ich, reinpacken können, weil ich denke, dass es einige gibt, die grundsätzlich an das Spiel interessiert wären, aber nicht das Roguelike-Prinzip wollen. Aber gut, es ist wie es ist. Sie haben es so entwickelt. Und wie gesagt, es ist ja kein schlechtes Spiel. Es ist ein wirklich gutes Roguelike-Taktik-Strategiespiel mit ein paar kleineren Macken. Genau. Ja, das war es von meiner Seite, aber an Spielen, die ich gespielt habe.
Okay.
Gut, damit sind wir für heute fertig mit dem Podcast. Nächste Woche gibt es dann im Podcast 569 einen eShop-Roundup. Da werden euch dann voraussichtlich Arno und Markus ein paar Spiele vorstellen. Genau, ja.
Aus den Weiten des E-Shops.
Genau, aus den Weiten, muss er ja wirklich mittlerweile sagen,
Ja.
Weiten des eShops, weil das ist ja wirklich enorm. Momentan ist der ja auch ein riesen Angebotsding wieder am Laufen zum Black Friday. Ich
Naja,
weiß gar nicht, wie
macht's
lange die Angebote
bestimmt.
da noch gehen. Ich glaube, bis zum 1. Dezember, Anfang Dezember meine ich auf alle Fälle. 1. oder 3. Dezember war es, meine ich. Und da kriegt man wirklich, wirklich viele Spiele für teilweise sehr, sehr günstige, also für sehr gut, also sehr gut im Angebot. Ich glaube sogar, es sind ein paar Spiele dabei, die über 90% Rabatt haben.
Ja, das kann sich dann ja sehr gut lohnen, ja.
Ja, man muss halt wissen, weil es sind, glaube ich, über 2000 Spiele, die man dafür durchgucken muss. Und das ist weder auf der Webseite noch im E-Shop sonderlich komfortabel.
Ja.
trotzdem habe ich es natürlich alle durchgeguckt. Außerdem gibt es ein Angebot, das will ich jetzt auch noch erwähnen, wenn wir schon dabei sind, zur Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, dass man, wenn man eine kauft, eine weitere, die man verschenken kann, über 12 Monate dazu bekommt.
Ja, das ist auch ein tolles Angebot, muss man sagen. Ja.
Das geht, glaube ich, noch bis 1. Dezember, das Angebot. Also, das, wenn man da jemanden kennt, der das auch haben will, dann kann man sich das ja, was ich, teilen oder so, die Kosten dafür.
Ja, genau.
Ja. Genau. Ja. Okay. Das war's dann aber von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.